Rainer, lies mal vor. Der Frosch mit der Maske.
Kapitel 6. Die Elder Street in Tottenham ist eine der tausend grauen und hässlichen Verkehrswege, die die inneren Vororte Londons durchziehen. Um 9 Uhr abends ging Elk im strömenden Regen durch die Elder Street, die verödet lag. Die meisten Fronten waren nicht erhellt, denn das Leben der Elder Street spielt sich zu dieser Zeit in den auf der Hinterseite der Häuser gelegenen Küchen ab. Aber aus den Fenstern des Hauses Nummer 193 fiel ein Lichtschein. Am Morgen jenes Tages hatten die Zeitungen eine Mitteilung über die neue Spekulation der Vereinigten Maitlands gebracht, über ein Geschäft, dessen Gewinn weit mehr als 1 Million Pfund betragen hatte. Und das Haupt des Konzerns lebte in solch einem Schmutzwinkel. Während Elk vor dem Haus stand, verlöschte plötzlich das Licht und er hörte den sich nähernden Schall von Tritten drinnen im Hausflur. Er hatte eben noch Zeit, die Dunkelheit der gegenüberliegenden Straßenseite zu gewinnen, als die Tür sich öffnete und zwei Personen heraustraten. Es waren Maitland und die alte Frau, die Elk schon gesehen hatte. Sie trug eine Tasche aus Netzwerk in der Hand und anscheinend gingen sie aus, um einzukaufen. Es war Samstagabend und die Hauptstraße, die Elk eben passiert hatte, war noch von den Einkäufern belebt, die erst spät die Läden von Tottenham zu besuchen pflegten, um die Nahrungsmittel vor Geschäftsschluss zu billigeren Preisen zu erstehen. Elk wartete, bis das Paar verschwunden war, ging dann bis zum entgegengesetzten Ende der Straße hinab und wendete sich nach links. Er folgte einer mit Plakaten bedeckten Mauer, bis er einen engen Gang erreichte. Es war ein Weg, der zwischen den teergestrichenen Holzzäunen der Gärten hinlief, ein finsteres, unbeleuchtetes Gässchen, kaum 2 Meter breit. Er zählte die Gartentore zur Linken mit Hilfe seiner Taschenlampe. Nach einer Weile blieb er stehen und drückte die Klinke des letzten Tores nieder. Die Tür war versperrt, aber nicht verriegelt. Elk grunzte befriedigt und zog aus seiner Tasche ein ledernes Säckchen, dem er einen kleinen hölzernen Handgriff entnahm, in den er einen Stahlhaken einsetzte, den er sorgfältig aus einem Dutzend anderer ausgewählt hatte. Erst nach vielen Versuchen drehte sich das Schloss und er stieß die Tür leise auf. Die Hinterfront des Hauses lag im Dunkeln und der Hof war merkwürdigerweise ganz frei von all den Hindernissen, die Elk erwartet hatte. Er überquerte ihn rasch und ging zur Tür, die ins Haus führte. Zu seiner Überraschung war sie nicht abgeschlossen. Er befand sich in einem kleinen Abstellraum, dann ging er durch eine Tür in einen kahlen Flur und kam in das Zimmer, in dem er das Licht gesehen hatte. Es war ärmlich und schäbig möbliert. Der Lehnstuhl neben dem Kamin hatte gebrochene Federn, in der einen Ecke stand ein unordentlich gemachtes Bett und in der Mitte des Zimmers ein Tisch, den ein fleckiges Tuch bedeckte. Darauf lagen einige Bücher und ein paar Blätter Papier, die mit ungeschickter Kinderschrift bedeckt waren. Elk las neugierig. Der Mann hat einen Hund. Der Mann ruft den Hund. Und der Hund bellte den Mann an. Es gab noch mehr Blätter dieser Art. Die Bücher waren Fibeln der ersten Klasse. Elk sah umher und gewahrte ein billiges Grammophon und auf der Kredenz ein halbes Dutzend zerkratzter und beschädigter Platten. Er drehte das Gas auf und zündete es an, nachdem er den Riegel vorgeschoben hatte, um sich gegen Überraschungen zu sichern. Die vom helleren Licht beschienene Armseligkeit des Zimmers erschütterte ihn. Der Teppich war abgetreten und voller Löcher. Es gab kein Möbelstück, das nicht Schäden aufgewiesen hätte. Auf der Kredenz stand eine Rechenmaschine eines Kindes, ein mit Drähten bespannter Rahmen, auf dem Perlen aufgereiht waren und woran man die Kleinen zählen lehrt. Ein Papier auf dem Kaminsims erweckte seine Aufmerksamkeit. Es war eine Kopie des Millionenkontrakts, den Maitland heute Morgen unterschrieben hatte. Seine klare Unterschrift mit dem charakteristischen Schnörkel stand darunter. Elk legte das Papier zurück und begann die Wohnung zu durchsuchen. In einem Geschirrschrank neben dem Kamin fand er eine Geldbüchse, in der Münzen klapperten. Etwa 100 Briefe lagen dabei. An Ezra Maitland, 193 Elder Street, Tottenham, adressiert. Es waren entweder Schreiben von Geschäftsleuten oder politische Broschüren, mit denen die Kandidaten ihre Wähler überfluteten. Sie waren alle ungeöffnet. Sonst gab es nichts Interessantes im Zimmer. Er war sicher, dass der alte Mann hier schlief. Aber wo war das Kind? Elk drehte das Licht ab und ging die Treppe hinauf. Die Tür war versperrt. Und hier waren seine Instrumente ohne Nutzen, denn es war ein Patentschloss und erst kürzlich angebracht. Vielleicht ist das Kind hier, dachte er. Ein zweites Zimmer, offensichtlich das der alten Frau, war ebenso ärmlich möbliert wie das Wohnzimmer unten. Elk trat auf dem Treppenabsatz hinaus und just als er die erste Stufe hinabstieg, hörte er einen scharfen Ton. Er horchte, aber alles blieb still. Elk war ein Mann von guter Beobachtung und er war ganz sicher, dass das Tor offen gestanden hatte, als er das Haus betreten hatte. Jetzt war es von innen verriegelt und der Schlüssel steckte im Schloss. War es das Kind, das, durch seine Anwesenheit erschreckt, das Tor versperrt hatte? Elk war klug genug, seine Forschungen nicht allzu weit auszudehnen. Er ging, so leise er es vermochte, den Gartenweg entlang auf die Straße hinaus. Hier wartete er, indem er einen Posten einnahm, der es ihm ermöglichte, die ganze Länge der Elder Street und den kleinen Weg, der sich an der Mauer öffnete, zu überschauen. Bald darauf sah er die Maitlands zurückkehren. Der alte Mann trug das Einkaufsnetz, das jetzt angefüllt war. Elk sah das Grün eines Kohlkopfes, als sie unter der Laterne vorbeigingen. Er beobachtete sie, bis sie in der Finsternis verschwanden und hörte das Geräusch der sich schließenden Haustür. 5 Minuten später kam eine dunkle Gestalt den Weg hinter den Häusern hervor. Elk beeilte sich, den Mann zu verfolgen. Er tauchte in ein Labyrinth kleiner Gassen unter, der Detektiv ihm immer auf den Fersen. Er ging schnell, aber nicht zu schnell für Elk, der ein ausgezeichneter Fußgänger war. Der Fremde bog in die Hauptstraße ein. Elk hielt sich ein Dutzend Schritte hinter ihm. Aber er konnte sein Gesicht nicht eher sehen, als bis der Verfolgte die Tür eines wartenden Autos aufmachte und hineinsprang. Es war Joshua Broad, der Mann, der Schlüsselringe in Whitehall feilhielt, in der teuersten Wohnung wohnte und Zeit fand, sich für Ezra Maitland auf das Nachdrücklichste zu interessieren. »Kommen Sie nur herein, Elk, es regnet zu stark«, sagte er, und Elk stieg in den Wagen. Das Auto setzte sich in Bewegung und der Amerikaner wendete ihm sein Raubvogelgesicht zu. »Sagen Sie, Elk, haben Sie das Kind gesehen?« Elk schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er. »So, ich habe es gesehen«, sagte Broad. »Wo war sie denn versteckt?« »Es ist ein Er«, antwortete Broad ruhig, »und ich hoffe, dass Sie mir die Beantwortung dieser Frage erlassen werden. Ich bin schon eine Stunde lang im Haus gewesen, bevor Sie ankamen. Sie haben mir Angst gemacht. Ich hörte Sie kommen und dachte, es wäre St. Nikolaus mit dem Bart. Nebenbei bemerkt, hatte ich das Tor offen gelassen. Also, mein Lieber, was denken Sie darüber?«
»Über Herrn Maitland?«
»Exzentrisch, hm? Wenn Sie erst wüssten, wie exzentrisch!« Als der Wagen vor dem Cavalry-Haus hielt, fuhr Elk aus seinem langen Sinnen auf.
»Was sind Sie, Herr Broad?«
»Dreimal dürfen Sie raten!« Der andere lachte fröhlich, als sie aus dem Wagen stiegen.
»Geheimagent«, meinte Elk prompt.
»Falsch. Ich bin Privatdetektiv und mein Steckenpferd ist das Studium der Verbrecherkategorien. Wollen Sie heraufkommen und ein Glas Bier trinken?« Elk nahm die Einladung an. Broad wollte den Schlüssel in das Schloss seiner Wohnungstür stecken, als Elk plötzlich die Hand auf dessen Arm legte.
»Öffnen Sie die Tür nicht«, sagte er flüsternd. Broad sah ihn überrascht an. Alle Muskeln im Gesicht des Detektivs waren gespannt.
»Warum nicht?«
»Es ist nur ein Gefühl. Ich bin Schotte von Geburt und wir haben ein Wort, Fey, das Übernatürliches bedeutet.«
»Sind Sie abergläubisch oder spaßen Sie?« fragte Broad.
»Es ist etwas hinter dieser Tür. Ich könnte einen Eid darauf leisten.«
Elk nahm den Schlüssel aus Broads Hand, stieß ihn ins Schloss und öffnete.
Dann riss er mit einem raschen Stoß die Tür auf, indem er Broad zur Seite in den Schutz der Wand drängte. Eine Sekunde lang geschah nichts. Aber dann sprang Elk zur Treppe. »Laufen Sie! Laufen Sie!« rief er. Der Amerikaner sah die erste Wolke grünlich-gelben Dunstes aus der offenen Tür quellen und folgte. Der Portier schloss eben seine Kammer für die Nacht, als Elk ohne Hut und atemlos ihn zur Seite drängte. »Können Sie in die Wohnungen telefonieren?« fragte er. »Gut, rufen Sie sofort unterhalb des dritten Stockes an und sagen Sie den Mietern, dass auf keinen Fall die Türen geöffnet werden dürfen. Sagen Sie, dass alle Ritzen mit Papier verschlossen, die Briefkästen verstopft und die Fenster aufgemacht werden müssen. Das Haus ist mit giftigen Gasen angefüllt. Fragen Sie mich nicht, tun Sie, was ich Ihnen sage.« Er selbst telefonierte nach der Feuerwehr und wenige Sekunden später erklang draußen das Gebimmel von Glocken und Männer in Gasmasken stapften die Treppe hinauf. Glücklicherweise hatten alle Mieter, außer Broad und seiner Nachbarin, für das Wochenende die Stadt verlassen.
»Und Fräulein Bassano kommt immer erst in früher Morgenstunde zurück«, sagte der Portier.
Die Nacht verging, bevor das Gebäude mit Hilfe von Hochdruckluftpumpen und chemischen Beschleunigungsmitteln gelüftet worden war. Broad hatte keinerlei Schaden erlitten als den, dass sein Silber schwarz verfärbt und jede Fensterscheibe, jeder Spiegel in seiner Wohnung mit einer gelblichen Ablagerung bedeckt war. Trotz der weit offenen Fenster durchzog ein muffiger Geruch die Räume, aber der Morgenwind kam, um die letzten Spuren des Überfalls fortzuwehen. Die beiden Männer begannen gemeinsam, die Zimmer zu durchsuchen, um zu entdecken, wo das Gas eingeströmt war.
»Durch den offenen Kamin«, sagte Elk.
Eine Untersuchung des Daches bestätigte, dass seine Theorie richtig gewesen war. Sie fanden 10 große leere Gaszylinder und ein langes Seil, an dem ein Weidenkörbchen befestigt war.
»Der Verbrecher hat sich ins Haus geschlichen, während der Portier beim Aufzug beschäftigt war. Jemand auf der Straße hat die Zylinder in dem Körbchen befestigt und der Mann hat vom Dach aus eines nach dem anderen hinaufgezogen. Sie müssen vorher eine ziemlich sorgfältige Umschau gehalten haben, sonst hätten sie nicht gewusst, welcher Kamin in ihr Zimmer führt.«
Die beiden kehrten in die Wohnung zurück.
»Glücklicherweise hat mein Diener Ferien«, sagte Broad. »Sonst wäre er jetzt schon im Himmel.«
»Hoffentlich«, antwortete Elk fromm.
Die Sonne stieg gerade über die Dächer, als er schließlich fortging. Er hörte den Klang lärmender Stimmen, noch ehe er das Vestibül erreicht hatte. Ein großes Auto hielt vor dem Eingang und am Steuer saß Ray Bennett im Frack. Den Platz neben ihm hatte Lou Brady eingenommen und auf dem Gehsteig stand Lola in einem strahlenden Abendmantel. Ray Bennett hatte getrunken und war der völligen Berauschtheit nahe.
»Ach, es ist ja Elch, der Elch, der Elche. Mein Kompliment, alleredelster Diebesfänger. Lola, hier siehst du, Elk von Elchsburg, den wahrhaften Sherlock, den Bluthund des Gesetzes.«
»Als Maul«,
zischte Lou in sein Ohr. Aber Ray war in zu gehobener Stimmung, um so leicht zur Ruhe gebracht zu werden.
»Wo ist dein unschätzbarer Gordon? Sag, Elk, achte auf Gordon, achte um meinetwillen auf den armen, lieben Gordon. Meine Schwester mag ihn sehr gerne, den Gordon.«
»Das ist ein schöner Wagen, Herr Bennett«, sagte Elk und betrachtete nachdenklich das Auto. »Ein Geschenk von Ihrem Vater?«
Die Erwähnung von seines Vaters Namen schien den jungen Mann wesentlich zu ernüchtern.
»Nein«, schnitt er ab, »er gehört einem Freund. Gute Nacht, Lola.«
Er ließ den Wagen an.
»Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen!«
Der Wagen sprang an und raste dahin. Elk sah ihm nach, bis er aus seinem Gesichtskreis verschwand.
»Ich fürchte, er ist in Gefahr, sich seinen Schädel am Mond zu zerschellen. Gut, dass sie nicht früher kamen.«
»Wieso?«
»Es ist ein Gasüberfall im Cavalry House verübt worden«, erklärte er. »Sie werden es vermutlich riechen, wenn Sie die Treppen hinaufgehen.«
»Giftgas?« fragte sie. Elk nickte.
»Aber wer hat es hierher gebracht?«
Elk sah sie mit einem verwunderten Blick an.
»Wenn ich das wüsste, würde ich dann hier stehen und mit Ihnen darüber sprechen?«
»Hören Sie, Lola, was treibt dieser junge Bennett?
Er hat gerade jetzt einen Haufen Geld verdient und ich vermute schon, dass er es ein wenig zu toll treibt.
Wenn ich viel Geld erworben hätte und damit etwas beginnen wollte, hätte ich mir einen besseren Maître de Plaisir gewusst als einen Lumpen von Preisboxer.
Über Lolas schönes Gesicht flutete eine zornige Welle und der Blick, mit dem sie ihn maß, barg nicht minder tödliches Gift als die Gase, gegen die er eine lange Nacht gekämpft hatte.
»Ich glaube, ich werde Nachforschungen im Zentralbüro über seinen weiblichen Bekanntenkreis anstellen müssen«, fuhr Elk erbarmungslos fort. »Ich verstehe ja, aus welchen Gründen sie das Spiel spielen, natürlicherweise, weil das Geld sie lockt. Was ich aber gerne erfahren würde, ist, woher das Geld stammt.«
»Das wird nicht das Einzige bleiben, was Sie gerne erfahren möchten«,
zischte Lola und eilte ins Haus. Elk stand, wo sie ihn verlassen hatte, still. Sein Gesicht war melancholisch und ohne Ausdruck. Wohl 5 Minuten lang verharrte er so. Dann ging er langsam in der Richtung seines bescheidenen Junggesellenheimes davon. Er wohnte oberhalb eines geschlossenen Zigarrenladens allein in dem Haus. Als er die Gray Inn Straße überquerte, blickte er rein zufällig zu den Fenstern seines Zimmers hinauf und bemerkte, dass sie überraschenderweise alle geschlossen waren. Aber er stellte noch eine andere erstaunliche Tatsache fest. Jede Glasscheibe war von einer gelb-opalisierenden Substanz getrübt. Elk sah die stille Straße hinauf und hinunter. In der Nähe hatte man an der Straßenausbesserung gearbeitet. Der Nachtwächter schlummerte vor seinem Feuer und hörte weder Elks Annäherung, noch nahm er sein ungewöhnliches Vorhaben wahr. Der Detektiv suchte aus einem Steinhaufen 3 abgeschliffene Kieselsteine heraus und ging mit diesen wieder zu seinem Haus zurück. Mitten auf der Straße stehend, warf er Stein um Stein und traf. Glas klirrte und die Fenster zerbrachen. Er wartete und sah gelbe Wolken giftigen Dampfes durch die zersplitterten Scheiben strömen.
»Das fängt nachgerade an, monoton zu werden«, sagte Elk und ging zur nächsten Feueralarmstelle.